HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus den jüdischen Gemeinden und der jüdischen Kultur. Heute mit diesen Themen. Pogromnachtgedenken. In Bielefeld ehren zum ersten Mal Musliminnen jüdische Nazi-Opfer. Der kalte Blick, eine Ausstellung mit letzten Bildern jüdischer Familien aus dem polnischen Ghetto von Tarnow. Und Bücher gegen den Hass, ein schwedisches Unternehmerpaar, stiftet einen neuen Literaturpreis gegen den zunehmenden Antisemitismus. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Frage, wer eigentlich für das Judentum spricht. Zu unserem ersten Beitrag. Am Montag, am 9. November, erinnern wir uns an die Opfer der sogenannten Pogromnacht, den Überfall von Nazis auf Synagogen und Geschäfte jüdischer Menschen, dem Auftakt der systematischen Ermordung von Millionen Juden in Europa. Es wird in diesem Jahr ein anderes Gedenken sein als sonst. Die Corona-Pandemie macht Gedenkveranstaltungen unmöglich, bei denen viele Menschen anwesend sind. Manches Gedenken findet deshalb digital im Internet statt. Ungewöhnlich in anderer Hinsicht wird eine Gedenkveranstaltung in Bielefeld. Dort ist das Gedenken an die Opfer der Shoah von einer Gruppe von muslimischen Frauen vorbereitet worden. Wie es dazu kam, schildert uns Igal Avidan.
Im Jahr 2012 wurde die türkischstämmige Muslima Nameh Ayazgür aus Bielefeld zur jährlichen Gedenkveranstaltung für die Opfer der Shoah eingeladen. Die Einladung kam für die zweifache Mutter überraschend.
Und ich dachte, Holocaust hat mit mir nichts zu tun. Ich gehöre weder zur Opferseite noch zur Täterseite. Was interessiert mich das?
Nameh Ayazgür wollte jedoch den Freund ihres Mannes, der die Trauerkundgebung organisierte, nicht verletzen.
Und dann war ich denn bei dem 9. November Gedenkveranstaltung und dann habe ich gesehen, Oberbürgermeister ist da, die beiden Kirchen sind vertreten, der Kantor von der jüdischen Kultusgemeinde war anwesend, ganz viele Menschen waren da, aber keine einzige muslimische Institution war vertreten. Und dann habe ich mich erkundigt, dass die Moscheen, Vereine alle diese Einladung über Stadt Bielefeld bekommen haben, aber bis jetzt, sie haben kein Interesse daran.
Von nun an begann Nameh Ayazgür über die Judenverfolgung zu lesen. Sie besuchte die Synagoge in Bielefeld, wo sie an Begegnungen mit Shoah-Überlebenden teilnahm.
Ich wurde angestarrt, wenn ich in solchen Veranstaltungen gehe. Ich bin meistens die einzige Frau mit dem Kopftuch. Diese Anstarrung stört mich mittlerweile nicht mehr.
Am Anfang ist man sehr skeptisch. Von der jüdischen Seite meint man das ehrlich. Aber mit der Zeit haben sie gesehen, dass ich das ernst meine und dass ich dann verschiedene Seminare und verschiedene Wortbeiträge halte und seit 2017 in Bielefeld aktiv daran arbeite.
Als Mitarbeiterin der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Als im Frühjahr die staatliche Förderung endete, gründete die 48-Jährige ihren eigenen Verein, die Bielefelder Initiative gegen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit, kurz BIGAI, der sie vorsitzt. Die rund 50 gläubige Musliminnen, Frauen und Mädchen informieren sich über Judenhass und Islamfeindlichkeit.
Wenn ich denn mit autochthonen Deutschen spreche oder mit der jüdischen Menschen zusammenkomme, ich muss jedes Mal betonen, dass ich den Holocaust überhaupt nicht relativiere. Es gibt da ganz viele parallele Strukturen. Innerer Feind war damals die jüdischen Menschen, äußerer Feind war damals, ich rede jetzt Anfang der 90er Jahre, waren dann die Muslime.
Von muslimischer Seite bekommt Nameh Ayazgür manchmal zu hören,
warum beschäftigt sich denn eine muslimische Frau mit jüdischen Themen? Beschäftige dich doch mit den Palästinensern, von die jetzt von den Israelis tagtäglich abgeschlachtet werden.
Was gibt der arbeitslosen Frau die Kraft, trotz fehlender staatlicher Förderung weiterzumachen?
Meine Glaube. Also mein Prophet hat mir gesagt, wenn irgendwas schief ist oder Schreckliches, was irgendwas ist, wenn du das ändern kannst, versuche das zu ändern. Ich möchte auf jeden Fall die Menschen aufklären, dass dieser Holocaust-Wahnsinn dass das nicht vergessen darf. Als muslimische Frau, als muslimische Mutter ist es meine Aufgabe, weil ich hier in Deutschland lebe, dann hat man eine besondere Herausforderung. Ich möchte, dass meine Kinder, dass ich ohne Angst hier weiterleben kann.
In Bielefeld wird in diesem Jahr das Gedenken an die Opfer der Shoah vorbereitet von einer Gruppe muslimischer Frauen. HR2-Reporter Igal Avidan hat mit Nameh Ayazgür, der Initiatorin der Gruppe, gesprochen. Am 17. November übrigens wird die Bielefelder Initiative gegen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit den Integrationspreis der Stadt Bielefeld erhalten. Die Gruppe teilt sich den Preis, der mit 10.000 Euro dotiert ist, mit zwei weiteren Projekten. Ende 1941 entwickelten zwei Wiener Wissenschaftlerinnen ein Projekt zur, so wörtlich, Erforschung typischer Ostjuden. Sie fotografierten in der deutsch besetzten polnischen Stadt Tarnow mehr als 100 jüdische Familien, insgesamt 565 Männer, Frauen und Kinder. Von diesen überlebten nur 26 den Holocaust und konnten später davon berichten. Erhalten geblieben sind die Bilder und die Kurzbiografien der Ermordeten. In einer Ausstellung der Stiftung Topographie des Terrors in Berlin werden diese Fotografien jetzt gezeigt. Bilder, die mit kaltem Blick aufgenommen wurden.
Es sind 565 Porträts, jedes einzelne kaum größer als eine Zigarettenschachtel. Die Menschen auf den Fotos sind grell ausgeleuchtet. Den Männern waren Bärte und Schläfenlocken abgeschnitten, die Frauen blicken verstört und voller Sorge. Kein Kind schaut unbeschwert. Sie alle haben sich nicht freiwillig ablichten lassen. Das Institut für Deutsche Ostarbeit in Krakau, eine Art wissenschaftliche Ideenfabrik, und das Wissenschaftliche Institut Wien hatten zwei Anthropologinnen darauf angesetzt, die typischen Rassemerkmale sogenannter Ostjuden zu erfassen. Die neue Direktorin der Stiftung Topographie des Terrors, Andrea Riedle.
Diese Fotos erinnern zwangsläufig an erkennungsdienstliche Fotos der Kriminalpolizei. Und unser Anliegen war es, diese Menschen nicht noch einmal zu Schaustücken zu degradieren.
Deshalb hängen die Fotos dicht an schmalen, braunen, hohen Wänden in der Mitte des Raumes, zwischen denen niemand durchgehen kann, die nur von der Seite einsichtbar sind. Rundum erzählt die Ausstellung die jüdische Geschichte der Stadt Tarnow unter deutscher Besatzung. Tarnow liegt 80 Kilometer östlich von Krakau und hatte damals 55.000 Einwohner, von denen die Hälfte jüdisch war. Der Historiker Götz Ali hat diese Ausstellung angeregt.
Tarnow ist von hier genauso weit weg wie Mittenwald, 600 Kilometer Luftlinie, sehr nah. Es ist eine westgalizisch-österreichisch geprägtes Städtchen. Das heißt nicht irgendwo ganz hinten in der Sowjetunion, sondern hier eigentlich, knapp vor unserer Haustüre, sind alle ermordet worden, die hinterher hätten sagen können, der und der fehlt mir.
Auf Anleitung der beiden Anthropologinnen Maria Kalich und Elfriede Fliedmann hatte der Fotograf Rudolf Dodenhoff mit kaltem Blick von jedem, so der Befehl Individuum, vier Fotos angefertigt. Ziel, die Vorurteile gegenüber Juden sollten in dem rassekundlichen Projekt bestätigt werden. Kurz darauf haben die Deutschen nahezu alle Fotografierten ermordet. Götz Ali.
Es ist die erste Ausstellung, die in dieser Klarheit zeigen, wie es in den Ghettos im besetzten Polen zugegangen ist. Wie das hier so genau organisiert wurde, wie also die Leute zusammengetrieben wurden, wie die Hälfte davon auf dem Friedhof oder in einem nahen Waldstück erschossen wurde und die andere Hälfte in die Vernichtungslager gefahren wurde. Das war überall so ähnlich in diesen kleineren Städten.
Die Fotos zeigen, und das ist sehr selten, ein Wissenschaftsverbrechen der Nazis, die Vermessung angeblich rassisch minderwertiger Menschen. Beide Täterinnen wurden nicht belangt, haben aber wissenschaftlich keine Karriere mehr gemacht. Drei hochbetagte Überlebende des damaligen Fotoprojektes in Tarnow wären gern zur Ausstellungseröffnung aus New York, Paris und Israel gekommen, allein Corona machte es unmöglich. Eine Nachfahrin aus Israel schreibt, wie überwältigend es sei, ihre Großmutter, ihren Großvater, ihre Tante und ihren Onkel zum ersten Mal zu sehen. Bislang waren sie nur Namen, jetzt haben sie wenigstens ein Gesicht.
Mit kaltem Blick, eine Ausstellung der Berliner Stiftung Topographie des Terrors, zeigt Fotografien zweier Wiener Wissenschaftlerinnen, letzte Bilder jüdischer Familien aus dem polnischen Ghetto Tarnow. Maria Ossowski berichtete. Der Antisemitismus war und ist ein gravierendes Problem, und zwar in ganz Europa. Es ist ja bekannt, dass der Antisemitismus besonders dort grassiert, wo Menschen keinen Kontakt haben mit Juden, wenig Begegnung mit jüdischer Kultur und jüdisch-religiösem Leben. In Schweden will deshalb ein Unternehmerpaar jüdische Literatur bekannter machen und hat deshalb einen internationalen Literaturpreis gestiftet.
Antisemitismus breitet sich momentan leider überall aus. Wir glauben, dass dieser Preis ein Gegengewicht bilden kann. Die Preisstifter, Unternehmer Thomas Beermann und seine Frau Katharina, haben sich vorgenommen, etwas gegen diese Entwicklung zu tun. Beermann steht nicht unbedingt in der allerersten Reihe der schwedischen Prominenz, stammt aber aus einer wohlhabenden Familie. Die Ahnen seien Ende des 18. Jahrhunderts aus dem damals russischen Teil Polens nach Schweden gekommen und hätten dort die Chance bekommen, ihre Träume wahr werden zu lassen. Unter anderem mit der Gründung eines großen Modehauses in Norrköping, etwa 200 Kilometer südwestlich von Stockholm. Das Paar hat dann lange im Ausland gelebt und dort, so Katharina Beermann, auch erlebt, was es bedeutet, Teil der jüdischen Kultur zu sein. Vor anderthalb Jahren hatten sie und ihr Mann dann die Idee des Internationalen Literaturpreises. Dieser Preis ist nicht an Genres gebunden und offen für alle, sagt Beermann. Thematisch geht es uns aber um die jüdische Literaturtradition. Die Preisstiftung definiert diese Tradition wie folgt. Jüdische Literatur habe sich im ständigen Dialog mit anderen Kulturen und Sprachen verändert. Tradition und Erneuerung zusammen hätten zur ständigen kritischen Auseinandersetzung, sowohl mit religiösen Texten als auch mit Fiktion, Liedern, Poesie und Philosophie geführt. Es sei eine Tradition des Wissens, in der Interpretationen und Erinnerungen im Mittelpunkt stünden, die aufgrund historischer Umstände durch Verfolgung und Diskriminierung gekennzeichnet seien und oft aus Randpositionen und Exilerfahrungen herausgeschrieben würden. Dieser neue Beermann-Literaturpreis wird jährlich und laut Planung zum ersten Mal im kommenden Sommer verliehen. Er ist mit jeweils 750.000 Kronen, umgerechnet gut 72.000 Euro dotiert und zunächst einmal auf den Zeitraum von 10 Jahren beschränkt. In unserem Alter können wir nicht mehr allzu lange nach vorne schauen. In 10 Jahren haben wir aber die Chance, dabei zu sein. Beermann erwartet nicht, dass nur besonders umfangreiche Werke besonders produktiver Autoren in die engere Auswahl kommen, eher schon relativ neue Arbeiten mit einer gewissen Durchschlagskraft, so der Stifter gegenüber der Zeitung Dagens Nyheter. Und auch wenn er die Unabhängigkeit der Jury betont, er geht davon aus, Zitat, dass zumindest in den ersten 5 Jahren Top-Kandidaten ausgezeichnet würden, um den neuen Preis entsprechend einzuführen. Die Arbeit erledigt die Jury und darin sitzen laut Beermann der Autor und Verleger Daniel Pedersen, die Autorinnen Ingrid Elam und Hanna Nordenhück, der bekannte Verleger Svante Weiler und der deutsche Autor und Journalist Thomas Steinfeld.
Ein schwedisches Unternehmerpaar hat einen Literaturpreis gestiftet gegen den zunehmenden Antisemitismus. Der internationale Beermann-Literaturpreis soll erstmals im kommenden Jahr für Werke in jüdischer Lehrtradition verliehen werden. Carsten Schmiester, unser Korrespondent aus Stockholm, berichtete.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Zum Jahrestag der Reichspogromnacht von 1938 am kommenden Montag appelliert der Zentralrat der Juden in Deutschland an Politik und Bürger, die Erinnerung an die Shoah weiter wachzuhalten. Jede Generation müsse sich aufs Neue mit diesem Kapitel der deutschen Geschichte auseinandersetzen, um aus der Vergangenheit zu lernen. Jüdisches Leben ist noch immer gefährdet und wird nicht von allen Menschen als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft akzeptiert, so der Zentralrat der Juden. Neben dem wachsenden Rechtsextremismus und der bleibenden Bedrohung durch Islamisten habe auch die Corona-Krise zu einer Verstärkung des Antisemitismus geführt. Nötig sei daher eine Respektoffensive in allen Bereichen der Gesellschaft, in den Schulen, im Sport, in der Kultur und natürlich auch in der Politik. Die aktuelle Corona-Krise dürfe nicht dazu führen, dass vergessen wird, wozu Menschenhass schon einmal in der deutschen Geschichte geführt hat. Weitere Nachrichten nun mit Carina Dobra.
Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille wird wieder verschoben. Wegen der Corona-Pandemie ist die für Sonntag in Dresden geplante Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille an Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut verschoben worden. Sie soll 2021 nachgeholt werden, wie der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Bad Nauheim mitteilte. Ein Termin steht noch nicht fest. Ursprünglich sollte die Auszeichnung bereits Anfang März bei der Eröffnungsfeier der Woche der Brüderlichkeit vergeben werden. Merkel wird für ihr entschiedenes Eintreten gegen antisemitische und rassistische Tendenzen in Politik, Gesellschaft und Kultur geehrt. Die Medaille ist nach den jüdischen Philosophen Martin Buber und Franz Rosenzweig benannt und wird seit 1968 jährlich an Personen, Institutionen oder Initiativen vergeben, die sich in besonderer Weise für die Verständigung zwischen Christen und Juden einsetzen. Neue Schau in Berliner Gedenkstätte für Judenretter eröffnet. Die zentrale deutsche Gedenkstätte Stille Helden über die Rettung von Juden vor dem Holocaust hat ihre Dauerausstellung erweitert. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte die Schau in Berlin eröffnet. Im Rahmen der Gedenkstätte Deutscher Widerstand stellt sie außer Deutschen auch Judenretter aus ganz Europa vor. Die Ausstellung fördere mit ihrer europäischen Perspektive eine grenzenüberschreitende Erinnerungskultur, sagte Grütters. In Fallbeispielen gebe sie dem Thema Zivilcourage ein Gesicht. Dies sei eine Botschaft auch an die heutige Zeit eines aufflammenden Antisemitismus und Rassismus. Gedenkstättenleiter Johannes Tuchel erklärte, die Judenretter seien ein Teil des Widerstands gegen die Nationalsozialisten gewesen. Nach dem Ende des Krieges seien die Retter jedoch jahrzehntelang ignoriert oder missachtet worden. Sie hätten die verbreitete Darstellung entkräftet, Widerstand sei nicht möglich gewesen. Allein in Deutschland tauchten nach Tuchels Schätzung bis zu 12.000 Juden unter, um ihren Verfolgern zu entkommen. Albright und Levitt erhalten Preis für Verständigung und Toleranz. Die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright und der Pianist Igor Levitt sind am vergangenen Wochenende mit dem Preis für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museums Berlin ausgezeichnet worden. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen fand die Veranstaltung ohne Gäste statt und wurde aus dem Glashof des Museums live gestreamt. Albright sei als Politikerin, Professorin und Autorin aktuell eine unverzichtbare Stimme, hieß es zur Begründung. Ob es um die Einwanderungspolitik der USA geht, die unbeständigen Fortschritte des Feminismus oder um die zunehmende Spaltung der Gesellschaft, Albright findet klare Worte und stellt sich der Auseinandersetzung, erklärte das Museum. Levitt gehört dem Museum zufolge zu den wichtigsten politischen Stimmen seiner Generation. Mit mutigen Stellungnahmen positioniert er sich klar gegen Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit. Dabei lässt er sich in seinem Engagement nicht beirren, obwohl er dafür angefeindet und bedroht wird. Masseltoff-Cocktail bekommt Menschenrechtsfilmpreis. Der Deutsche Menschenrechtsfilmpreis geht in diesem Jahr an den satirischen Film Masseltoff-Cocktail von Nachwuchsregisseur und Drehbuchautor Arkadi Käth. Der von der Filmakademie Baden-Württemberg, dem SWR und Arte produzierte Film erzählt von der Identitätssuche eines jungen Juden in Deutschland. Dabei werden antisemitische Anfeindungen und Klischees auf lustige Art und Weise entlarvt. Immer wieder knüpft sich der Protagonist auch das Publikum vor und spricht direkt in die Kamera. Die Regisseure schieben immer wieder Grafiken und dokumentarische Elemente ein, um das Absurde der Situationen zu untermalen. Für den Menschenrechtsfilmpreis waren laut Veranstalter insgesamt 365 Produktionen eingereicht worden. Die Verleihung soll am 5. Dezember wegen der Corona-Pandemie als Online-Veranstaltung stattfinden.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema ist heute die Frage, wer eigentlich für das Judentum spricht und wie das Judentum umgeht mit Autoritäten.
Haben Sie sich schon mal gefragt, wer für das Judentum spricht? Welche Person oder welche Organisation? Der Gemeindevorsitzende, der Rabbiner, der Zentralrat? Oder alle? Oder keiner? Die katholische Kirche hat es da einfacher. Dort gibt der Papst den Ton vor und spricht für die katholische Kirche, die sich als Weltkirche begreift. Zumindest theoretisch. Im Judentum sieht das anders aus. Ganz anders. Und man muss ziemlich lange suchen, bis man jemanden ausgemacht hat, der tatsächlich den Ton vorgibt. Den legitimen Vertreter einer jüdischen Gemeinde zu erkennen, ist dabei nicht allzu schwer, denn der wird demokratisch gewählt. Meistens jedenfalls. Aber das heißt noch lange nicht, dass er auch für das Judentum spricht. Und es heißt auch nicht, dass er Ahnung vom Judentum hat. Klingt seltsam, ist aber so. Das hängt damit zusammen, dass eine jüdische Gemeinde heutzutage eben mehr ist als nur eine religiöse Gemeinschaft. Sie ist genauso Zufluchtsort einer Schicksalsgemeinschaft, ein soziales und gesellschaftliches Gefüge und eine Heimat selbst für diejenigen Juden, die völlig areligiös sind. Eine papstähnliche oberste Instanz haben wir jedenfalls nicht. Und eine so geordnete Hierarchie, wie sie die Kirche zu bieten hat, haben wir auch nicht. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass wir Juden vor 1900 Jahren aus unserer angestammten Heimat vertrieben worden sind und fortan überall auf dem Erdball neue Wurzeln schlugen, bevor wir auch von dort wieder vertrieben wurden, um dann wieder neue Wurzeln zu schlagen. Und so weiter und so fort. Sondern es hängt auch damit zusammen, dass wir einerseits Teil eines Volkes sind und andererseits Teil einer Religionsgemeinschaft. Mit anderen Worten, es ist kompliziert. Außerdem haben wir, um es vorsichtig auszudrücken, gewisse Probleme mit Autoritäten oder mit Machthabern oder mit denen, die sich dafür halten. Und so sehr unsere gesamte innere Struktur auch auf der Weitergabe von Lehre, Wissen, Praktiken und Traditionen beruht, haben wir speziell im Laufe unserer Frühgeschichte kaum eine Gelegenheit ausgelassen, um Autoritäten aller Couleur vor den Kopf zu stoßen. Selbst wenn es sich dabei um den ewigen Höchstselbst handelte. Nicht umsonst war Gott mehr als einmal kurz davor, uns wegen unseres Ungehorsams und der Unbelehrbarkeit vom Angesicht der Erde zu tilgen. Und nicht umsonst gelten wir laut der Bibel als halsstarriges Volk. Wobei das durchaus auch Vorteile mit sich bringen kann. Jedenfalls ist es eigentlich ein Wunder, dass es uns Juden erstens immer noch gibt und wir zweitens immer noch dasselbe Gesetz wie vor Tausenden von Jahren mit uns tragen, an das wir uns mal mehr, mal weniger und mal gar nicht halten. Sicher, auch bei uns gibt es eine Reihe von religiösen oder politischen Institutionen, die das jüdische Heft gerne in die Hand nehmen würden. National und international. Und glaubt man den Verschwörungstheoretikern aller Länder, die derzeit wie Regenwürmer nach einem lang anhaltenden Regen an die Oberfläche kriechen, dann haben wir Juden sowieso schon alles unter Kontrolle. Lenken durch geheime Netzwerke die Geschicke von Nationen und lassen die Staatsführer rund um den Globus wie Marionetten nach unserer Pfeife tanzen. Halleluja, wenn es doch nur so wäre. In Wahrheit gelingt es uns Juden, von einigen bedeutsamen Ausnahmen abgesehen, kaum, uns auf ganz banale, grundlegende Fragen zu einigen. Und das ist beileibe kein neues Phänomen, ganz im Gegenteil. Werfen Sie nur einmal einen Blick in eines der wichtigsten Werke des Judentums, den Talmud. Dieses epische Werk, dessen Zusammenstellung Jahrhunderte umspannte und vor gut 1500 Jahren abgeschlossen wurde, ist voll von Auseinandersetzungen, Debatten, Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen. Rabbiner Jonathan Sacks erklärte deshalb, dass das Judentum wohl die einzige Zivilisation sei, deren kanonische Texte Anthologien von Streitigkeiten seien, sprich eine Sammlung von Meinungsverschiedenheiten. Die Vorstellung, dass Juden in der Lage sein sollten, in koordiniertem und konspirativem Handeln die Welt zu kontrollieren, kann deshalb auch nur von Nichtjuden ersonnen worden sein. Wir können darüber nur müde lächeln und wappnen uns lieber für die nächste Diskussion. Wie dem auch sei. Jedenfalls gibt es auch innerhalb des Judentums Menschen, Gruppen oder Organisationen, die gerne das Sagen hätten. So wie das israelische Oberrabbinat etwa. Gerne würde dieses als zentrale religiöse Instanz des Judentums in aller Welt wahrgenommen werden. Dabei ist das heutige Oberrabbinat gar keine jüdische Erfindung, sondern eine Idee der britischen Mandatsmacht, die vor gut 100 Jahren eine religiöse Vertretung für die Juden im Mandatsgebiet etablieren wollte und einen zentralen Ansprechpartner. Und obwohl diese Einrichtung formal keinerlei Befugnisse außerhalb der Landesgrenzen hat, gibt es eine wachsende Zahl von Rabbinern in Europa oder den USA, die Entscheidungen des Oberrabbinats auch grenzübergreifend als verbindlich erachten. womit sie dessen Einfluss und Macht ohne Not vergrößern. Es bleibt zu hoffen, dass sie sich dabei nicht die Finger verbrennen. Denn wie heißt es bei Lord Acton noch gleich? Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Daneben gibt es natürlich politische Vertretungen wie den Zentralrat der Juden in Deutschland. Der ist demokratisch legitimiert und repräsentiert einen großen Teil der Juden in Deutschland. Er ist allerdings eine politische Institution und hat keine Kompetenz, religiöse Entscheidungen zu treffen. Und ein Weisungs- oder Durchgriffsrecht gegenüber den Landesverbänden und Gemeinden hat er auch nicht. Diese sind stattdessen autonom. Und wie? Nichtsdestotrotz gilt er als Sprachrohr der Juden in Deutschland. Und das ist er auch. Spricht er aber für das Judentum? Nein, wohl kaum, sondern eher für die in den jüdischen Gemeinden organisierten Juden in Deutschland. Schließlich gibt es noch die selbsternannten und selbsterklärten Vertreter des Judentums. Menschen also, die entweder gar nicht demokratisch legitimiert sind oder die gerade mal eine Handvoll verehrter Schafe hinter sich scharen und daraus ihr Recht ableiten, als Megaphone des Judentums aufzutreten. Es sind Menschen, die die Klaviatur der traditionellen und speziell sozialen Medien beherrschen und gekonnt zu Scheinriesen heranwachsen. Tiefe Kenntnisse des Judentums und seiner Traditionen haben sie nur selten. Dafür aber umso mehr Geltungsbedürfnis. Es sind die Wichtigtuer, die Schaumschläger und die selbsternannten Heilsbringer, die vorgeben, für die jüdische Gemeinschaft oder für das Judentum zu sprechen und dabei eigentlich nur sich selbst vertreten. Oder ihre Handvoll Schafe. Dass diese Gestalten von der nichtjüdischen Gesellschaft nicht selten hofiert werden, weil sie so nahbar, kompromissbereit, flexibel und liberal daherkommen, lässt einen mitunter verzweifeln. Aber was hilft es? Diese Phänomene sind wahrscheinlich der Preis, den man für ein offenes System zahlen muss. Für die Vielfalt, die Vielschichtigkeit, die Vielstimmigkeit. Im besten Fall vereinigen sich all die unterschiedlichen Stimmen zu einem himmlischen Choral. Im schlimmsten Fall singt ein jeder, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Die Alternative, wie man sie aus manch anderer Religion kennt, ist ein geschlossenes, hierarchisches System. Und das ist nun mal undenkbar für uns Juden. Es ist wie ein Anzug, der nicht passt. Man probiert ihn zwar mal an, aber da er an allen Ecken und Enden zwickt und zwackt, zieht man ihn genauso schnell auch wieder aus. In diesem Sinne meinte Albert Einstein mal in unnachahmlicher Weise: Schaue ich mir die Juden an, habe ich wenig Freude dran. Fallen mir die anderen ein, bin ich froh, ein Jude zu sein. Wissen Sie nun, wer für das Judentum spricht? Nein? Machen Sie sich nichts draus. Denn wie sagte schon Rabbiner Arye Friemann: Ich lebe lieber mit einer guten Frage als mit einer schlechten Antwort. Und ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
In der Sendung Jüdische Welt in HR2 Kultur hörten Sie eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Wer spricht eigentlich für das Judentum und was für ein Verhältnis hat das Judentum überhaupt zu Autoritäten? Das war sein Thema heute. Wenn Sie mögen, können Sie die Ansprache noch einmal nachhören. Sie finden den Podcast bei uns im Netz bei hr2kultur.de. Und auch die Sendung Jüdische Welt als Ganzes finden Sie dort als Podcast. Hier in HR2 Kultur geht es jetzt weiter mit der Lesung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.